Deutschlandfunk Hörspielmagazin.
Immer wieder stellen wir Ihnen hier im Hörspielmagazin die Menschen hinter den Hörspielen vor. Zu diesen heimlichen Protagonisten der Gattung gehören natürlich auch die Hörspielkomponisten. Einer der kreativsten Köpfe der Hörspielmusik ist Andreas Bick. Nora Bauer stellt ihn vor.
Mein Vater hat, glaube ich, insgeheim, als er jung war, mit einer Musikerkarriere geliebäugelt und hat das dann aber sehr schnell als brotlose Kunst angesehen und mir das auch immer gesagt, dass das doch nichts wäre für mich. Und deswegen habe ich das immer eigentlich eher gegen so Widerstände dann irgendwann begonnen. Ich habe zwar vielleicht mal für ein Jahr Gitarrenunterricht gehabt, aber dann auch erst später mit 22 Jahren, glaube ich, oder sowas, habe ich versucht, noch Jazzmusik auf der Gitarre so ein bisschen zu studieren. Ansonsten habe ich mir eigentlich alles selber beigebracht.
Andreas Bick, Jahrgang 1964, ist heute vielfacher Preisträger für seine Hörspielkompositionen. Die Warnungen seines Vaters haben sich tatsächlich nicht bewahrheitet.
Parsivals Weg, ich weiß nicht, ob es das erste oder das zweite Hörspiel war, was ich jemals gemacht habe. Und da war die Idee, diesen ungewöhnlichen Text vor allem mit Windgeräuschen auszustatten.
Tankred Dosts Theatertext, auf dem dieses Hörstück basiert, trägt den Untertitel »Das wüste Land«. Parzival, im Wald aufgewachsen und total unwissend, macht sich auf der Suche nach Gott zum Gespött der feinen Leute, der Ritter und ihrer Damen. Das Suchen funktioniert für ihn nur als Kaputtschlagen. Irgendwo muss Gott doch zu finden sein. So hinterlässt er überall nur wüstes Land. Die Produktion erfolgte 2005 vom Deutschlandradio Kultur.
Ich hatte halt irgendwie 2-3 Jahre vorher eine Klangkomposition gemacht, die hieß Windscapes. Die hat dann auch einen von diesen Klangkunstpreisen gewonnen und da ging es darum einzufangen, wie Wind spontan in der Natur Geräusche erzeugt, vielleicht von der Wüste, also rieselnder Sand, der vom Wind in Gang gesetzt wird, bis zu Blätterrauschen oder ganz kleinen mikroskopischen Windgeräuschen. Und dann habe ich das noch ergänzt durch eine Kontrabassflöte, also viel Atmen, viel geräuschhaftes Blasen in das Instrument, sodass eigentlich im Grunde die ganze Hörspielmusik eigentlich nur aus so windartigen Geräuschen bestand.
Thorsten Held, Akustiker in einer Autofabrik, lebt ein ruhiges, konventionelles Leben mit Frau und Kind, gefangen in den Routinen seines Alltags. Eines Tages ergeht es ihm wie Chaplins Held in Modern Times. Seine Welt verselbstständigt sich, ihm wird alles zu viel, er kann keine Geräusche mehr ertragen. Die ganze Welt verwandelt sich in einen lärmenden Albtraum. Das Hörspiel wurde 2012 für den NDR produziert.
Es gab zum Beispiel eine Sequenz, wo wir gesagt haben, der Akustiker muss in seinem Automobilwerk, um an seinen Arbeitsplatz zu gelangen, muss er immer einen Code eingeben und klickt dann an so einem Zahlenfeld irgendwie Tasten. Und aus diesen Tasten wird dann irgendwann plötzlich eine Melodie von irgendeinem Song, den er vorher in der U-Bahn gehört hat, was ihn dann schon wieder total genervt hat, weil es zu laut war für ihn. Und so wird er halt dann von diesen Alltagsgeräuschen verfolgt und kann sie einfach nicht mehr aus seinem Kopf verbannen. Es sind halt diese überästhetisierten Geräusche, die den Akustiker verrückt machen.
Für Andreas Bick hat sich das Studio zu einem schützenden Ort entwickelt. Hier kann er Geräusche ausprobieren und modifizieren, kann absurden Klangideen nachhorchen. Ein Ort, an dem alles, was er im inneren Ohr wahrnimmt, einen sicheren Weg nach draußen finden kann. Bis zur völligen Auflösung eines Klangs.
Ich hatte immer Bühnenangst, als wir gespielt haben mit den Rockbands. Da haben mir immer die Knie geschlottert, wenn wir auf der Bühne standen. Und das Studio, das war so eine Hülle, in der man sich so eingraben konnte. Und das hat mich total fasziniert. Und dass man das dann auch noch mit dem Computer machen konnte und sehr komfortabel mit allen möglichen Klängen arbeiten konnte, das fand ich großartig. Da war dann ziemlich schnell klar für mich, dass das eigentlich mein Arbeitsplatz und meine Welt sein sollte. Was ich sehr oft probiere, ist, dass wir wirklich mit dem Mikrofon ganz, ganz nah rangehen, gar keinen Hall auf das Instrument tun und ganz leise Töne spielen, die vielleicht gerade noch so vom Rauschen in den Ton übergehen, also auch geräuschhafte Dinge in dem Instrument einfangen und die dann so zu montieren, dass daraus so eine Art von absichtsloser Fläche oder Textur entsteht. Solche Dinge funktionieren im Hörspiel immer sehr, sehr gut, weil sie sich gut mit der Sprache verbinden. Also sie konkurrieren nicht mit der Sprache und können trotzdem aber gewisse Räume öffnen, die sich dann halt auch mit den inhaltlichen Ansprüchen des Hörspiels verbinden.
Das Hörspiel Elsa entstand 2015 im SWR nach dem gleichnamigen Kinofilm. Dieser war vom SWR koproduziert worden. Es fehlten 13 Minuten, die die Weltgeschichte ändern und Millionen Menschenleben hätten retten können. Doch Adolf Hitler verließ die Kundgebung im Münchner Bürgerbräukeller an jenem 8. November 1939 zu früh. Johann Georg Elser wurde noch in derselben Nacht an der Grenze zur Schweiz verhaftet. Seine wundgescheuerten Knie haben ihn verraten. Der einsame Widerstandskämpfer hatte wochenlang nachts kniend eine Granitsäule im Bürgerbräukeller ausgehöhlt, um eine selbstgebaute Bombe in dieser Öffnung zu verbergen. Die Musik erzählt auch von Elsers Alleinsein.
Im Hörspiel haben wir die visuelle Ebene gar nicht und können dann mit den Tönen halt viel freier umgehen und müssen auch mehr Raum sozusagen gestalten oder lassen, um den Hörerinnen und Hörern auch die ganzen Assoziationen zu ermöglichen, die dann im Kopf stattfinden, weil man ja die Bilder nicht hat.
Vor allem hört man die Trauer ob der Sinnlosigkeit dieses Attentats, weil der Versuch zum Scheitern verurteilt war.
Die Musik hat beide Facetten. Also sie dient natürlich insofern, dass sie den Inhalt zur Geltung bringen soll. Gestalten natürlich aber auch, weil die Musik im Hörspiel so eine auch tragende Rolle hat, weil es halt neben den Geräuschen halt und den Schauspielern halt irgendwie das dritte tragende Element ist, das ein Hörspiel ausgestaltet. Und die Wahl der Instrumente und die Überlegung, wo findet die Musik statt, wo setzt sie ein, wie lange klingt sie, welche Stimmung bringt sie rüber, das hat schon irgendwie einen wirklich sehr großen Einfluss auf das Hörspiel. Und das ist natürlich schon für mich, für meine Arbeit auch toll, weil man wirklich einen sehr großen Einfluss auf die Qualität eines Hörspiels hat.
Den engen Kontakt zur Literatur genießt Andreas Bick. Und plötzlich wird aus dem Geräusch wieder eine altbekannte Melodie.
Es gibt einen riesigen Vorteil bei der Hörspielmusik. Es ist einfach, dass die Hörspielmusik sehr oft mit Literatur zu tun hat und mit einfach sehr, sehr interessanten Texten. Weil das Hörspiel, das hat natürlich ein wesentlich kleineres Budget als eine Filmproduktion. Das ist ja irgendwie im Verhältnis von 1 zu 20. Man kann mehr Risiken, man kann mehr ungewöhnliche Dinge probieren. Deswegen hat die Hörspielmusik für mich, auch als Menschen, der sich für Literatur interessiert, einfach riesige Vorteile.
Nora Bauer über den Komponisten Andreas Bick.